Schule der Toleranz über Religionen und ihr friedliches Nebeneinander, das ist das Thema der SWR 2 Aula. Wie sieht es eigentlich aus? Machen Religionen friedfertig oder stacheln sie doch auf, ermuntern zur Intoleranz, zur Ausgrenzung Andersgläubiger? Es gibt diese beiden Seiten der Medaille, ganz klar, das sagt Professor Karl-Josef Kuschel, akademischer Direktor für Theologie der Kultur und stellvertretender Direktor des Instituts für ökumenische Forschung an der Universität in Tübingen. Es gebe in jeder Religion einen intoleranten Kern, den man nicht ausblenden könne, und es komme in Zukunft gerade deshalb darauf an, andere Religionen mit dem Bewusstsein für ihre Unterschiedlichkeit und Eigenartigkeit zu tolerieren, um einen interreligiösen Dialog vorantreiben zu können. Hören Sie nun also zum ersten Weihnachtsfeiertag die Aula von Karl-Josef Kuschel über das Toleranzprinzip und die Religionen.
Wir haben es gegenwärtig mit widersprüchlichen Signalen des Zeitgeistes zu tun. Das eine Signal lautet, heutzutage ist man doch tolerant. Toleranz verstanden im ursprünglichen Wortsinn von dulden und gelten lassen. Und was dulden wir heute nicht alles? Lassen es gelten, gewähren Freiheit, aufgeklärt und liberal wie man ist. Liegen nicht in der Tat generationstypische Konflikte der Vergangenheit schon lange hinter uns? Ich persönlich erinnere mich an diese Konfliktfelder noch genau, die meine Schul- und Jugendzeit noch in den 60er Jahren bestimmten. Aufgewachsen in einer streng katholischen Familie, verstanden meine Eltern in drei Lebensbereichen keinen Spaß, in Sachen Religion, Sexualität und Politik. Dass ich als Katholik einmal eine Protestantin hätte heiraten wollen, war für sie ebenso wenig akzeptabel wie Sexualität vor der Ehe oder politische Linksorientierung. Dem Vorwurf der Intoleranz begegneten sie mit dem entwaffnenden Satz, wir sind keine Unmenschen, aber es gibt Grenzen. Nach den gesellschaftlichen Umbrucherfahrungen der 70er und 80er Jahre sind diese klassischen Konfliktfelder weitgehend entschärft. Man ist tolerant geworden, wie man zu sagen pflegt. Religion und Politik haben ebenso wie Sexualität ihr spaltendes Potenzial verloren, was früher nicht selten zu Brüchen in den Familien und Generationen führte. Man gewährt Freiheiten heute, lässt gelten, respektiert Eigenständigkeit bis in die Familien hinein. Hat sich also zumindest in den sogenannten aufgeklärt liberalen Industriegesellschaften des Westens die Toleranz weitgehend durchgesetzt? Diesen Eindruck könnte man haben und dem zustimmen, was der deutschsprachige Schriftsteller iranischer Herkunft Navid Kermani einmal zum Thema Toleranz schrieb. Toleranz weist heute jede Corporate Identity aus, meint dieser Schriftsteller. Kein großes Unternehmen, das nicht mit aufwendigen Konferenzen Toleranz verbreitete. Keine Akademie und keine Stiftung, die ohne Toleranzprogramme auskäme. Keine Werbung für Softdrinks oder Zigaretten, die sich der Weltversöhnung, der vereinten Farben entzöge. Wohin man schaut, gute Menschen, so Kermani. Der ironische Unterton dieser Sätze freilich ist nicht zu überhören. Toleranz mag eine Grundstimmung des aufgeklärt liberalen Zeitgeistes sein, ist sie aber nicht gleichzeitig zu einem Plakat verkommen, das man vor sich herträgt und dabei nicht merkt, dass die Wirklichkeit vielfach anders aussieht? Ein Allerweltswort, mit dem man sich selbst betrügt? Denn ein zweites Signal unserer Zeit ist unübersehbar. Um den Globus zieht sich die blutige Spur einer gewalttätig mörderischen Intoleranz im Namen von Religion und Politik. Vom 11. September 2001 in New York angefangen, bis nach Bali, Istanbul, Madrid und London gehen die Opferzahlen eines religiös-politisch motivierten Terrorismus mittlerweile in die Zehntausende. In Kabul nicht anders als in Bagdad. Religion ist, wie schon so häufig, auch hier der Tarnmantel für menschenverachtenden politischen Totalitarismus, der über Leichen geht. Aber auch Movens für ein spalterisch-dualistisches Denken. Erst teilt man die Welt in Gut und Böse ein, Gläubige und Ungläubige, Gottes Freunde und Gottes Feinde, und leitet daraus die Berechtigung ab, die Ungläubigen zu bekämpfen und sogar zu vernichten. Die Geschichte gewalttätiger Intoleranz im Namen der Religion füllt Bände. Keine Religion ist hier unschuldig. Was gemeint ist, hat der portugiesische Schriftsteller und Nobelpreisträger José Saramago einmal mit der ihm eigenen Schärfe und Bitterkeit so beschrieben. Es ist bekannt, dass ausnahmslos alle Religionen nie dazu dienten, die Menschen einander näher zu bringen und den Frieden zu mehren. Religionen waren und sind der Grund für unendliches Leid, für Massenmorde und ungeheuerliche physische und psychische Gewalt, die zu den dunkelsten Kapiteln der elenden Geschichte der Menschheit gehören. Zumindest als Zeichen des Respekts vor dem Leben sollen wir den Mut aufbringen, diese Erkenntnis als eine unbestreitbare und unbeweisbare Wahrheit anzunehmen. Aber die Mehrheit der Gläubigen aller Religionen gibt nicht nur vor, dies zu ignorieren, sondern sie richten sich jähzornig gegen jene auf, für die Gott nichts anderes als ein Name ist. Ein Name, dem wir ihm aus Angst vor dem Tod gaben, der uns den Weg zur wirklichen Humanität erschwert. Die Empörung, die aus diesem Text spricht, ist der weltweiten Schuldgeschichte der Religionen und ihrer Vertreter geschuldet, keine Frage. Trotzdem kann sie das Bemühen um Differenzierung nicht einfach ersetzen. Pauschalurteile und Gewaltverdächtigungen gegen geschichtlich so komplexe Phänomene wie die Religionen helfen nicht weiter. Tatsache ist, in seiner kirchlich institutionalisierten Gestalt hat das Christentum im Verlauf seiner Geschichte beide Positionen wechselseitig eingenommen, die der Toleranz und die der Intoleranz, die eines Täters und die eines Opfers. Als Christen in den ersten drei Jahrhunderten im Römischen Reich in der Minderheit sind, werden sie zu Opfern staatlicher Intoleranz, da sie den Kult des römischen Gottkaisers verweigern. Sanktionen, Verfolgungen, gar Pogrome sind die Folgen. Christen reagieren darauf mit der Bereitschaft zum Martyrium und dem Rückzug in den Untergrund. Mit den Toleranzedikten unter Kaiser Konstantin um das Jahr 313 ändert sich dies. Das Christentum wird zu einer erlaubten Religion neben anderen Religionen, ja steigt unter Kaiser Theodosius 381 sogar zur Staatsreligion auf. Jetzt aber eignet sich das Christentum seinerseits in kurzer Zeit jene Zwangsmaßnahmen an, unter denen es bisher selber gelitten hatte. Im Zusammenspiel von Staat und Kirche werden Heretiker und Apostaten verfolgt, werden Juden diskriminiert. Das bleibt so während des gesamten Mittelalters bis in die frühe Neuzeit hinein. Selbstkritische Kirchengeschichtsschreibung gesteht denn auch heute aufgrund der Faktenlage ein? Wo sie in der Minderheit war, forderte die jeweilige Kirche Toleranz ein, während sie dort, wo sie die Mehrheit stellte, häufig gegen die Idee der Toleranz polemisierte. Nach all dem hat man ein gewisses Verständnis für die Einstellung mancher Zeitgenossen, die Religion als Ganze verwerfen, weil sie die Menschen doch nur auseinandertreibe. Ist nicht das, was selbst in einem urdemokratischen Land wie der Schweiz jüngst geschah, der beste Beleg dafür? Eine Volksabstimmung zum Verbot von Minaretten an Moscheen erreicht eine Mehrheit von 57% der Stimmen. Der Faktor Religion in Gestalt des Islam spaltet ein Land, das ansonsten stolz ist auf seine große Tradition weltanschaulicher und religiöser Toleranz. Und jetzt? Hat der französische Außenminister Bernard Kouchner recht, wenn er die Vorgänge mit den Sätzen kommentiert, wenn man keine Minarette mehr bauen kann, bedeutet es, dass man eine Religion unterdrückt? Es ist ein Ausdruck von Intoleranz und ich verabscheue Intoleranz. Diese beiden Phänomene des Zeitgeistes, die Verflachung des Toleranzgedankens und deren Verwerfung bzw. Aufweichung, machen es nötig, genauer auf Geschichte und Wesen der Toleranz einzugehen. Zu einem Allerweltswort verkommen, braucht es eine kritische Unterscheidung. Vergessen wir nicht. Die geschichtlichen Ursprünge der Toleranzidee sind ein für allemal verbunden mit einer Schreckensgeschichte der Unterdrückung und Verfolgung je Andersglaubender, Anderslebender und Andersdenkender. Es waren die Opfer von Repression und Gewalt, die sich nach Duldung sehnten. Für sie war Toleranz alles andere als ein Allerweltswort. Es war ein Schutz- und Überlebenswort. Wenigstens überleben wollte man, als Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft. Wenigstens etwas an eigener Luft zum Atem brauchte man, nachdem Menschen zu oft und zu viel Gewalt angetan hatten. Abscheulichstes Beispiel in der europäischen Geschichte ist der mörderische Konfessionskrieg, den man den Dreißigjährigen nennt, und der zwischen 1618 und 1648 ganze Regionen Europas verwüstete. Und doch, gerade er verschafft der Toleranzidee den geschichtlichen Durchbruch. Unter entsetzlichen Opfern waren ja alle Versuche gescheitert, die Differenzen zwischen den christlichen Konfessionen mit Gewalt zu lösen. Literarisch spiegeln sich die Folgen nirgendwo eindrücklicher als in der Familie von Gotthold Ephraim Lessing, dem großen Dramatiker des Toleranzgedankens im 18. Jahrhundert schlechthin. Viele kennen sein Drama Nathan der Weise. Die wenigsten aber dürften wissen, Lessings Großvater, Theophilus, hatte Ende des 17. Jahrhunderts in Leipzig Juristerei studiert und war als 22-Jähriger mit einer Arbeit ausgerechnet zum Thema über die Duldung der Religionen promoviert worden. Das lateinisch geschriebene Manuskript De Tolerantia Religionum hat sich bis heute erhalten. Geboren im vorletzten Jahr des Dreißigjährigen Kriegs, 1647, weiß Theophilus aus Erfahrung, was es bedeutet, wenn ein Land durch einen Religionskrieg verwüstet wird. Die Obrigkeit hätte Andersgläubige in der Regel sofort mit Geldbußen, Vertreibung, Schwert, Krieg und anderen Strafen verfolgt, schreibt er, und Verfolgungen aus religiösen Gründen seien der Zündstoff der grausamsten und verhängnisvollsten Kriege gewesen, die blühendsten Gegenden und Provinzen in Schutt und Asche gelegt. Soll das alles aber so weitergehen, fragt sich der junge Leipziger Doktorand. Soll die Obrigkeit weiterhin Untertanen, die einer anderen Religion angehören als sie selbst, durch Drangsalierung, Vertreibung, Krieg, Schwert und Hinrichtung ausrotten oder verfolgen oder zu ihrer eigenen Religion zwangsbekehren? Nein, Toleranz, Duldung ist das Gebot der Stunde. Gewiss, Duldung ist nicht Billigung. Wer eine andere Religion auf seinem Staatsgebiet duldet, anerkennt sie nicht. Denn auch davon bleibt der junge Mann überzeugt, es gibt nur eine wahre Religion, alle anderen Religionen sind falsch. Und diese wahre Religion ist identisch mit dem lutherischen Glauben. Doch zugleich legt Theophilus Lessing gerade als bibelkundiger Lutheraner Punkt für Punkt aus der Schrift dar, dass Duldung anderer Religionen gerechtfertigt werden kann, wenn man klar zwischen Toleranz und Anerkennung unterscheidet. Denn Duldung ist das kleinere Übel. Es muss gewählt werden um des inneren Friedens in einem Lande willen. Wörtlich, was sonst wäre der Grund, warum wir hier in Deutschland so viele Jahre lang in Frieden gelebt haben, wenn nicht die Duldung der Religion? Wenn nun die Obrigkeit die Untertanen verfolgen und zu ihrer eigenen Religion zwingen würde, wer ließe sich weismachen, dass der Friede dann noch lange dauern würde? Um des Friedens in einer Gesellschaft willen Toleranz. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das war die progressivste Position, die viele Denker in einem vom Krieg traumatisierten Europa damals einnahmen, ob in Deutschland, Frankreich oder England. Und das zeigte zugleich, Toleranz als Gewaltprophylaxe ist eine ethische Verpflichtung für alle Akteure. Was folgt daraus für die Bestimmung des Wesens der Toleranz? Vier Dimensionen scheinen mir unverzichtbar. Erstens, Toleranz ist oft verwechselt worden mit Gleichgültigkeit und Standpunktlosigkeit. Entsprechend kam das Wort in der Tat herunter zu einem Allerweltswort. Vergessen wurde, Toleranz ist selber ein Standpunkt, ein ethischer Wert, für den man einstehen, unter Umständen kämpfen muss. Denn der Kern der neuzeitlichen Toleranzidee ist die Respektierung des Selbstverständnisses des je anderen, ob in Sachen Religion, Politik, sexuelle Orientierung oder Lebensstil. Nicht eine Mehrheit, und sei sie noch so demokratisch legitimiert, hat zu entscheiden, was eine Minderheit zu glauben oder wie sie ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen hat, sondern die Minderheit selber. Wo dieser Konsens gebrochen wird, wird eine Grundidee der europäischen Aufklärung verraten. Deshalb sind gegenwärtig die öffentlichen Triumphe der europäischen Rechten von Italien, Österreich bis nach Holland und Frankreich bitter ernst zu nehmen, die angesichts der Schweizer Volksabstimmung zum Minarettbau noch mehr an Verboten für Muslime fordern. Das zeigt, wie gefährdet das Toleranzgebot noch heute ist. Nichts ist selbstverständlich. Für sie muss gestritten, für sie muss immer wieder neu demokratisch geworben werden. Zur Verteidigung der Idee der Toleranz gehören somit Widerspruch und Widerstand überall dort, wo universal anerkannte Menschenrechtsstandards ignoriert oder verletzt werden, aus welchen ideologischen oder religiösen Gründen auch immer. Genitalverstümmelungen oder Zwangsehen, Blutrache oder Todesstrafen wegen Apostasie oder Blasphemie, Unterdrückung von Minderheiten oder Verweigerung von Religionsfreiheit, um nur einige Scheußlichkeiten zu nennen, sind Verbrechen an den Menschenrechten, wie religiös sie auch immer begründet werden. Doch ein zweites ist genauso wichtig. Toleranz ist auf Wechselseitigkeit angewiesen. Setzt doch die Respektierung der Andersheit des je anderen voraus, dass auch ich in meiner Andersheit respektiert werde. Von daher kann es keine Toleranz für Intoleranz geben, sonst wären die Toleranten die Dummen. Deshalb zielt Toleranz nicht auf Harmonie und Frieden um jeden Preis, sondern auf die Zivilisierung der Differenz, wie der amerikanische Philosoph Michael Walzer es einmal gesagt hat. Das Aushalten können von Gegensätzen und Widersprüchen gehört ebenso zu ihr wie das Austragen von Konflikten, aber nach zivilisierten, das heißt gewaltfreien Regeln. Daraus folgt ein drittes. Die Wechselseitigkeit des Toleranzgebotes bedarf der Sicherung durch eine für alle verbindliche Rechtsordnung. Nur sie garantiert den Anspruch auf Toleranz und vermag umgekehrt Verbrechen wieder den Geist der Toleranz zu ahnden. Freilich muss zur selbstkritischen Klärung sofort hinzugefügt werden. Viertens, Toleranz kann auch zur Tarnung von Repression missbraucht werden. Es war der Philosoph Herbert Marcuse, der nicht nur mir Ende der 60er Jahre die Augen dafür öffnete, dass es in einer Gesellschaft angesichts politischer und ökonomischer Machtverhältnisse eine repressive Toleranz geben kann. Gemeint ist, die Forderung nach Toleranz kann zu einem Instrument der Mächtigen und Herrschenden werden, um Rückfragen an den Zustand von Gerechtigkeit und Freiheit in einer Gesellschaft gar nicht hochkommen zu lassen. Die Herrschenden fordern Toleranz von den Beherrschten, damit die Machtverhältnisse unangetastet bleiben, von denen sie profitieren. Marcuse hält dagegen, Toleranz selbst bleibt umfassenderen Kriterien unterworfen. Ihre Reichweite und Grenzen lassen sich nicht gemäß der jeweiligen Gesellschaft definieren. Mit anderen Worten, Toleranz ist nur dann ein Selbstzweck, wenn sie wahrhaft allseitig ist und von den Herrschenden so geübt wird wie von den Beherrschten, von den Herren wie von den Knechten, von den Häschern wie von den Opfern. Dieser Satz macht besonders sensibel für eine letzte Überlegung. Fünftens. So wie es eine gleichgültige und repressive, kann es auch eine taktische Toleranz geben. Man fordert für sich Toleranz von anderen, nur um andere umso unbehelligter zurückdrängen zu können. Man legt zum Beispiel öffentlich Lippenbekenntnisse zur Religionsfreiheit ab und arbeitet weiter an Missionsstrategien, um die gesamte Welt zu seiner eigenen Religion zu bekehren. Missionspropagandisten aller Couleur arbeiten so. Ein Beispiel, das für viele steht, selbstkritisch an die Adresse des Christentums gerichtet. 2001 reist Papst Johannes Paul II. In die syrische Hauptstadt Damaskus. Erstmals in der Geschichte betritt ein Papst eine Moschee. Und hier wirbt er eindrucksvoll für den Dialog der Religionen. Derselbe Papst lässt im selben Jahr ein Dokument unter dem Titel Dominus Jesus veröffentlichen, in dem eine ganz andere Sprache gesprochen wird. Nichtchristen lebten, so wörtlich, objektiv in einer schwer defizitären Situation im Vergleich zu jenen, die in der Kirche die Fülle der Heilsmittel besitzen. Deshalb bleibe eine Bekehrung zu Christus und die Zugehörigkeit zur Kirche durch die Taufe und die anderen Sakramente notwendig, und zwar zum Heil in der Gemeinschaft mit Christus. Wie hätte das wohl in der Moschee zu Damaskus geklungen, wenn der Papst dies seinen muslimischen Zuhörern direkt ins Gesicht gesagt hätte? Objektiv lebten sie in einer schwer defizitären Situation. Die Forderung nach Toleranz also nur ein taktisches Mittel, um umso ungestörter seine Interessen vertreten zu können? Klar wurde bisher, es gehört zu den großen Errungenschaften europäischer Denker der Neuzeit, dass sich nach bitteren geschichtlichen Erfahrungen mit der Intoleranz die Idee der Toleranz durchsetzen konnte. Doch dabei blieb es nicht. Schon im 18. Jahrhundert gehen die kühnsten unter ihnen über das bloße Duldungskonzept hinaus und heben es auf eine ganz andere Stufe. Ein Wort von Goethe aus seinen Maximen und Reflexionen bringt es auf den Punkt. Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein, schreibt Goethe. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Noch einmal spiegeln wir das Thema an einem Angehörigen der Familie Lessing. Während Theophilus, der Großvater, Ende des 17. Jahrhunderts für bloße Toleranz, um des Friedens willen wirbt und nichts als Toleranz, geht sein Enkel Gotthard Ephraim Jahrzehnte später einen entscheidenden Schritt weiter. Sein Drama Nathan der Weise, vollendet 1779, erwartet von den Vertretern der Religionen mehr als Toleranz. Herzstück von Lessings Drama ist die nachmals berühmte Parabel von den drei Ringen. Es geht um einen Sultan mit Namen Saladin. Er ist in Geldschwierigkeiten. Um ihnen zu entkommen, zitiert er den reichen Juden Nathan vor seinen Thron. Erpressen will er ihn mit der Frage nach der wahren Religion. Doch Nathan weiß sich geschickt aus der Affäre zu ziehen. Er erzählt die Geschichte von einer Familie, in der in jeder Generation ein Vater die Gewohnheit hatte, einen kostbaren Ring, mit geheimer Wunderkraft ausgestattet, dem ihm liebsten Sohn zu vererben. Das wird in dem Moment kompliziert, als es plötzlich einen Vater gibt, der drei Söhne hat, die er gleichermaßen liebt. Und keinen will er bei der Erbfolge bevorzugen. Deshalb lässt er zwei zusätzliche Ringe anfertigen, die er selber, als er sie zurückerhält, nicht mehr unterscheiden kann. Kurz vor seinem Tod überreicht der Vater jedem seiner Söhne einen dieser Ringe und stirbt. Und die Söhne? In Streit geraten, wer jetzt nun den wahren Ring, den Ring also mit der geheimen Wunderkraft, besitzt, verklagen sich vor einem Richter. Der soll entscheiden. Wie entscheidet der Richter? Er entscheidet so. Ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden, denn die falschen Ringe werden das doch nicht können. Nun, wen lieben zwei von euch am meisten? Wenn ihr nicht meinen Rat statt meines Spruches wollt, geht nur. Mein Rat ist aber der, ihr nehmt die Sache völlig, wie sie liegt. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaube jeder sicher seinen Ring, den echten. Möglich, dass der Vater nun die Tyrannei des einen Rings nicht länger in seinem Hause dulden wollen. Und gewiss, dass er euch alle drei geliebt und gleich geliebt, indem er zwei nicht drücken mögen, um einen zu begünstigen. Wohlan, es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteil freien Liebe nach. Er strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen, komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hülf. Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei euren Kindeskindeskindern äußern, so lade ich über tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich und sprechen. Geht. Alle drei Söhne, sprich, alle drei Vertreter der Religionen sind hier gleichermaßen herausgefordert. Wenn es den echten Ring noch gibt, dann wird sich ja die Wunderkraft dieses Ringes beim Träger zeigen, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Durch konkrete Taten also, im Geist der von Vorurteil freien Liebe, kann man die wahre Religion bewahrheiten, im liebenden Wettstreit der Menschen verschiedener Religionen untereinander. Anders gesagt, nicht bloß Duldung, vielmehr Wetteifer um das Gute, muss die Forderung der Zukunft an die Vertreter der Religionen sein. Lessing traut ihnen genau dies zu, den Vertretern aller Religionen. Im liebenden Wettstreit sollen sie sich in nichts anderem übertreffen, als in vorurteilsfreier Liebe, in Sanftmut, herzlicher Verträglichkeit, Wohltun und innigster Gottergebenheit. Und Gottergebenheit, Lessing wusste das, ist die deutsche Übersetzung des Wortes Islam. Wir wissen heute, dass Lessing mit dem Motiv des Wettstreits gezielt ein Motiv aus dem Koran aufgenommen hat. Man kann es in Sure 5, 48 finden. An Juden, Christen und Muslime geht die Aufforderung: Und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer Gemeinschaft gemacht, aber er teilte euch in verschiedene Gemeinschaften auf und wollte euch in dem, was er euch von der Offenbarung gegeben hat, auf die Probe stellen, wetteifert um die guten Dinge. Eine Geschichte von Anno dazumal, frage ich, ohne konkrete Folgen für die heutige Praxis? Keineswegs. Ich führe zwei Beispiele aus der Gegenwart an. Erstens. Im Oktober 2007 veröffentlichten 138 muslimische Autoritäten aus der ganzen Welt ein Dokument. Es enthält eine Einladung an fast alle Repräsentanten christlicher Kirchen weltweit zu einem Dialog auf der Basis des Doppelgebots der Liebe, Gottesliebe und Menschenliebe. Ein geschichtlich beispielloser Vorgang. Noch nie seit den Zeiten des Propheten habe es, so die Verfasser, einen solchen Vorstoß gegeben. Noch nie sei das Gemeinsame zwischen Christentum und Islam so stark herausgestellt worden, die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Das Dokument endet mit folgendem Appell. So lasset uns unsere Verschiedenheiten nicht Hass und Unfrieden zwischen uns verursachen. Lasset uns nur in Rechtschaffenheit und guten Werken wettstreiten. Lasset uns einander respektieren, fair, gerecht und freundlich miteinander umgehen und miteinander in ehrlichem Frieden, Harmonie und gegenseitigem Wohlwollen leben. Gott spricht im Heiligen Koran, und dann wird Sure 5, 48 zitiert, und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer Gemeinschaft gemacht, aber er teilte euch in verschiedene Gemeinschaften auf und wollte euch in dem, was er euch von der Offenbarung gegeben hat, auf die Probe stellen, wetteifert um die guten Dinge. Ein zweites Beispiel. Genauso wichtig ist ein am 2. Mai 2008 in Rom veröffentlichtes Dokument, abgedruckt in einer großen deutschen Tageszeitung. Überraschend auch dies. Hinter den Kulissen hatte der Vatikan mit Vertretern der Schia aus Teheran verhandelt und herausgekommen ist eine knappe gemeinsame Erklärung in 7 Punkten zum Verhältnis Glaube-Vernunft. Ein wichtiges Signal in Richtung Gewaltprophylaxe. Entscheidend für uns auch dieser Punkt in der Erklärung. Christen und Muslime sollten über Toleranz hinausgehen, in der Anerkennung der Unterschiede, doch im Bewusstsein der Gemeinsamkeiten und Gott dafür dankbar sein. Aus all dem folgt, Toleranz ist nicht mehr und nicht weniger als das unverzichtbare rechtliche und ethische Minimum für das Zusammenleben mit Menschen anderer Überzeugungen, unter Voraussetzung von Wechselseitigkeit im Rahmen einer für alle verbindlichen Rechtsordnung. Da gilt das Toleranzgebot uneingeschränkt. Respektierung unterschiedlicher politischer und religiöser Überzeugungen, Anerkennung derselben Würde und derselben Rechte für alle Menschen, Respektierung insbesondere des Menschenrechts auf Religions- und Gewissensfreiheit. Und in Zeiten, in denen in vielen Ländern dieser Erde religiöser Fanatismus sich austobt und über die Menschen Unduldsamkeit, Hass, Spaltung, Terror und Mord bringt, ist dieses eiserne Minimum unserer Werteordnung eisern zu verteidigen. Keine Toleranz für Intoleranz, keine Toleranz für Verstöße oder gar für Verbrechen gegen die Menschenrechte. Im Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen aber ist man herausgefordert, über bloße Toleranz hinauszugehen. Mehr als Toleranz ist verlangt und wird da gelebt, wo man bereit ist, zu einem umfassenden Lernprozess, der auf ein besseres gegenseitiges Verstehen zielt. Er führt zur Wahrnehmung der Reichtümer, den die je anderen Religionen zu bieten haben. Damit eröffnet sich die Chance, eingefahrene Vorstellungen vom je anderen, Vorurteile, Klischees und Stereotypen zu übersteigen und zu einem sachlicheren und damit gerechten Bild der je anderen Tradition zu kommen. Das meint Goethe, wenn er von Anerkennung spricht, die ebenfalls wechselseitig zu erfolgen hat. Wertschätzen des je anderen im Reichtum seiner Kultur. Und nur wer diesen Reichtum kennt, kann auch unterscheiden. Nur wer um die Andersheit des anderen weiß, weiß auch um die Bedeutung des eigenen. Toleranz verteidigen, wo immer nötig, aber über Toleranz hinausgehen, wo immer möglich. Das ist das Gebot der heutigen Stunde. Und wenn es möglich ist, Gott dafür dankbar sein.